Der Gecko schwankte zurück ans Feuer und zwängte sich zwischen den Schnapper und den Elfenschreck. Bald würden sie sich wieder schlagen, wie immer, wenn sie betrunken waren.
»Ich leg mich schlafen, das macht den Kopf klarer als Wein«, sagte der schwarze Prinz. »Wir reden morgen.«
Der Bär legte sich vor das Zelt, in dem sein Herr verschwand, und sah Mo an.
»Morgen. Was nun, Mortimer?«
Es wurde mit jedem Tag kälter. Der Atem hing ihm weiß vor Mund, als er sich noch einmal nach Resa umsah. Wo war sie? Er hatte ihr eine Blüte mitgebracht, flach und blassblau, eine der wenigen, die sie noch nicht gezeichnet hatte. Feenspiegel nannte man sie, weil sich morgens zwischen den weichen Blättern so viel Tau sammelte, dass die Feen ihn als Spiegel benutzten.
»Maggie, hast du deine Mutter gesehen?« fragte er.
Aber Maggie antwortete nicht. Doria hatte ihr etwas von dem Wildschwein gebracht, das über dem Feuer briet. Es sah nach einem besonders guten Stück aus. Der Junge flüsterte ihr etwas zu und bildete er sich das ein oder war seine Tochter gerade rot geworden? Auf jeden Fall hatte sie seine Frage überhört. »Maggie, weißt du, wo Resa ist?« wiederholte Mo und gab sich große Mühe, nicht zu lächeln, als Doria ihm einen raschen und etwas besorgten Blick zuwarf. Er war ein hübscher Kerl, etwas kleiner, aber kräftiger als Farid. Vermutlich fragte er sich, ob es stimmte, was man über den Eichelherr sang, dass er seine Tochter wie seinen Augapfel beschützte. »Nein, eher wie das schönste aller Bücher«, dachte Mo. »Und ich hoffe sehr, dass du ihr nicht ebenso viel Kummer machst wie Farid, denn sonst wird der Eichelherr dich ohne Zögern an den Bären des Prinzen verfüttern.« Zum Glück hatte Maggie seine Gedanken diesmal nicht gelesen. »Resa?« Sie kostete das gebratene Fleisch und bedankte sich bei Doria mit einem Lächeln. »Sie ist zu Roxane geritten.«
»Zu Roxane? Aber die ist doch hier.«
Mo blickte zum Krankenzelt hinüber. Einer der Räuber krümmte sich darin vor Schmerz, vermutlich hatte er giftige Pilze gegessen, und Roxane stand vor dem Zelt und sprach mit den zwei Frauen, die sich um ihn kümmerten. Maggie sah verwirrt zu ihr hinüber. »Aber Resa hat gesagt, dass sie mit Roxane verabredet ist.« Mo steckte ihr die Blüte ans Kleid, die für ihre Mutter bestimmt war. »Wie lang ist sie schon fort?« Er gab sich alle Mühe, beiläufig zu klingen, aber Maggie ließ sich nicht täuschen, nicht von ihm. »Sie ist schon gegen Mittag aufgebrochen. Wenn sie nicht bei Roxane ist, wo ist sie denn dann?« Wie ratlos sie ihn ansah. Sie wusste die Antwort tatsächlich nicht. Er vergaß immer wieder, dass sie Resa sehr viel schlechter kannte als ihn. Ein Jahr war keine sonderlich lange Zeit, um die eigene Mutter kennenzulernen. »Hast du unseren Streit vergessen?« wollte er antworten. »Sie ist zu Fenolio geritten.« Aber er schluckte die Worte hinunter. Angst machte ihm die Brust eng. Und er hätte allzu gern geglaubt, dass es Angst um Resa war, aber er verstand es ebenso schlecht, sich selbst zu belügen, wie er es mit anderen konnte. Nein, er hatte keine Angst um seine Frau, auch wenn er allen Grund dazu gehabt hätte. Er hatte Angst, dass irgendwo in Ombra bereits die Worte gelesen wurden, die ihn in seine alte Welt zurückbringen würden, wie einen Fisch, den man aus einem Fluss fängt und zurückwirft in den Tümpel, aus dem er stammt. »Sei nicht albern, Mortimer«, dachte er ärgerlich. »Wer soll die Worte denn lesen, selbst wenn Fenolio sie tatsächlich für Resa geschrieben hat?«
»Nun, wer wohl?« flüsterte es in ihm.
»Orpheus.« Maggie sah ihn immer noch besorgt an, während Doria unschlüssig neben ihr stand und seine Augen nicht von ihrem Gesicht wenden konnte. Mo wandte sich um.
»Ich bin bald zurück«, sagte er.
»Wo willst du hin? Mo!« Maggie lief ihm nach, als sie sah, dass er zu den Pferden ging, aber er drehte sich nicht um.
»Was hast du es so eilig, Mortimer?« spottete es in ihm. »Glaubst du etwa, du kannst schneller reiten, als Orpheus die Worte über die ölige Zunge bringt?«